Radio 1.
Haben Sie das gelesen? Steht jetzt gerade in allen Zeitungen die neue Studie zur Wirkung von russischer Desinformation. 40% aller Deutschen stimmt der Aussage ganz oder teilweise zu, wonach der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine alternativlose Reaktion von Russland auf Provokationen der NATO gewesen sei. Ja, 19% sind da fest von überzeugt und die anderen 21% sind sich unsicher, aber denken, ja, das könnte so sein. Die Forscher werten das als Indiz dafür, dass pro-russische Desinformation hierzulande auf fruchtbaren Boden trifft. Dazu gehört übrigens auch der Spruch, hört auf mit den Sanktionen gegen Russland, die schaden nicht dem Staat, sondern höchstens den unschuldigen Bürgern, das bringt alles nichts. Und da wollen wir hier in den Profis mal genauer drauf schauen, mit Hilfe des Wirtschaftswissenschaftlers Professor Dr. Rolf J. Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Herr Langhammer, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
Wenn ich recht gezählt habe, dann sind wir mittlerweile beim EU-Sanktionspaket Nummer 8 gegen Russland. Das werten manche ja als Indiz dafür, dass die Sanktionspakete 1 bis 7 keine Wirkung gezeigt haben. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Sie zeigen Wirkung, aber sie zeigen sie sehr verzögert. Zum einen sind diese Sanktionspakete ja immer ein Kompromiss zwischen denen, die mehr von Anfang an gefordert hätten, das waren die Amerikaner und vor allen Dingen die Briten, und denen, die von den Sanktionen selber natürlich auch betroffen wären, das sind die Kontinentaleuropäer, natürlich Deutschland, Österreich und vor allen Dingen auch Frankreich, die also gewarnt haben, gleich sozusagen mit der vollen Breitseite auf Russland zu schießen. Mhm. Also die Sanktionen wirken, aber sie wirken verzögert, weil Russland auf diese Sanktionen gut vorbereitet war.
Was sind das für Sanktionen für alle, die jetzt nicht so drin sind in dieser politischen Diskussion?
Also es sind drei Arten von Sanktionen. Einmal Handelssanktionen, Exporte und Importe, Verbote bzw. Einschränkungen. Zweitens Finanzsanktionen, also das Abschließen russischer Banken vom internationalen Zahlungsverkehr, das Einfrieren von Devisenreserven. Und die dritte Form ist eben, das nennen wir die Mobilitätsbeschränkungen für individuelle Personen, die also nahe an Putin stehen, deren Zugang zu ihren Vermögen, zu ihren Einkommen im Ausland eben eingeschränkt werden oder verboten werden, beziehungsweise diese Leute dürfen gar nicht reisen.
Wie würden Sie die Ziele dieser Sanktionspakete definieren?
Da gibt es im Grunde genommen ein Ziel. Das eine ist ein Signaleffekt. Wir wollen signalisieren, dass diese Maßnahmen, also wenn man so will, der Einmarsch in die Ukraine nicht ungesühnt werden darf und bleibt. Das ist ganz klar. Das ist also Signaleffekt. Das lassen wir uns nicht gefallen. Das zweite wäre, die russische Wirtschaft so zu schwächen, dass ihre, wenn man so will, militärische Kapazität eingeschränkt wird und dass es auch einen Widerstand innerhalb der Bevölkerung gegen die Sanktionen gibt. Und das dritte wäre, Russland an den Verhandlungstisch zu kriegen.
Wenn man Ziele definiert, kann man hinterher auch evaluieren, ob diese Ziele erreicht worden sind. Ihr Institut hat das für frühere Sanktionen gemacht gegen Russland und den Iran. Mit welchem Ergebnis?
Ja, das sind Iran seit 2012, Russland seit der Besetzung der Krim 2014. Ja, es hat Effekte gegeben. Der Handel ist dramatisch eingeschränkt worden. Russland und Iran, vor allen Dingen Iran, haben viel verloren. Wenn man so will, die sogenannten Handelsgewinne, also die Wohlfahrtsgewinne aus dem Handel, sind weggebrochen. Der Vergleich orientiert sich an dem jeweiligen Jahr vor Einführung der Sanktionen. Also das wäre 2013 für Russland, 2011 für Iran. Also von da aus kann man sagen, ja, die Sanktionen schädigen die Wirtschaft. Aber wie gesagt, man sagt so schön, wenn man mit dem Teufel zu Mittag isst, braucht man einen langen Löffel. Russland ist ein ganz anderes Kaliber als, sagen wir mal, Sanktionen gegen die Länder, die wir in der Vergangenheit hatten, Südafrika, Rhodesien, Nordkorea, Iran und so weiter. Das ist eben der größte Brocken, den man jeweils in der Wirtschaftsgeschichte gehabt hat und von da aus muss man Geduld haben.
Wenn Russland sich, wie Sie sagen, gut vorbereitet hat auf diese Sanktionen, zum Beispiel ein sehr großes Staatsvermögen angehäuft hat und damit noch einige Zeit durchhalten kann, kann man es dann nicht auch gleich bleiben lassen mit den Sanktionen, wenn die jetzt erstmal nicht das bringen, was sie bringen sollten?
Naja, sie bringen ja was, aber zeitlich erheblich verzögert. Wir hatten zunächst einmal mit einem Wachstumseinbruch für Russland von 10% gerechnet. Jetzt sind wir bei 3%. Aber das Defizit des Haushalts ist jetzt klar zu erkennen. Die Reserven schmelzen ab. Viele talentierte Russen verlassen ihr Land, sie fehlen der Wirtschaft und die private Konsumgüterindustrie Russlands liegt am Boden. Das heißt also, wenn man so will, die russische Wirtschaft wird kannibalisiert. Man könnte das an einem plastischen Beispiel zeigen. Elektronische Bauteile für einen Kühlschrank sind nicht mehr verfügbar. Die werden jetzt für die militärische Produktion abgestellt. Also die militärische Produktion hat absoluten Vorrang, sowohl was Personen als auch Material anlangt. Und das heißt natürlich, dass große Teile der Konsumgüterindustrie am Boden liegen. Und das wird so weitergehen. Das wird sich verschärfen.
Abgerechnet wird am Schluss, höre ich daraus, die Sanktionen wirken. Sie wirken langfristig natürlich mehr, als man das jetzt schon sagen kann. Danke an den Kieler Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Rolf J. Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.